So ist es auch mit Dichterinnen, Dichtern und mit ihren Texten. Du siehst sofort, ob die Dichterin, der Dichter, wie er oder sie die Texte trägt.
Ihr hört den Bookazette Podcast, die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Dinger Güschiäter. Mein Name ist Nick Mitty. Von dir ist kürzlich ein Text erschienen, also kürzlich vor, jetzt ist es auch schon fast wieder ein Jahr her, aber in einer der letzten Ausgaben des Metamorphosen-Magazins. Dort geht es ums Thema Utopien und das ist jetzt zwar ein wenig aus dem Kontext gerissen, ich fand es aber sehr schön und in diesem Text heißt es: Lyrik ist eine Utopie. Lyrik ist die glitzernde Mähne von My Little Pony. Lyrik ist der wilde Instinkt eines Esels. Lyrik ist das Straßengeräusch, der Schweißgeruch eines Bauarbeiters. Und da muss ich dich natürlich fragen, lieber Dinscher, was ist denn Lyrik für dich?
Eigentlich alles das, was du eben aus meinem Text gelesen hast und vieles mehr. Lieber Nick, also von mir wirst du keine akademischen Formulierungen hören, weil das überschreitet meine Kapazität. Das will ich auch hier ganz ehrlich betonen, unterstreichen. Ich habe Lyrik auf der Straße gelernt. Ich habe auf der Straße gelernt, wie man Lyrik liest, empfindet und produziert, schreibt, vervielfältigt. In Gassen von Istanbul, in Ghettos, in Zigeunerviertel, in kurdischen Vierteln, in Moscheen, in Synagogen. Das waren für mich die Gebiete, die Orte, wo ich mit der Lyrik zusammenkam. Und das alles, dieses Zusammensein oder dieses Auseinandergehen, Verlust, Gewinn, Enttäuschung, Niederlage, das alles ist, bringt eine zauberhafte Symbiose mit, aus der ich meine Lyrik versuche zu schöpfen und auch die Texte von anderen Lyrikerinnen, Lyrikern so wahrnehme. Das ist meine Formulierung über Lyrik.
Aber woher kommt dann die Faszination für die Lyrik? Also, du bist ja dort in Berührung gekommen mit Lyrik, aber das erklärt ja noch nicht, dass dieses Faszinosum, die Lyrik dann für dich schlussendlich gehabt hat.
Es gibt wunderbare Songwriter überall auf der Welt. Also, wenn ich ein paar Namen nennen darf, wie Bob Dylan, Nick Cave, Sezen Aksu, Haris Alexiou. Diese Sängerinnen, diese Sänger, Künstler haben mich in jungen Jahren sehr beeinflusst. Also wenn ich musikalisch begabt wäre, hätte ich, glaube ich, Lieder gesungen. Und weil es nicht der Fall ist, habe ich den Plan B genommen und Gedichte geschrieben, die man nicht vertonen muss oder singen muss. Da muss man immer wieder zurück in die Vergangenheit, lieber Nick. Und also heute noch irgendwie nach einem Grund zu suchen oder nach einem Punkt zu suchen, wo das alles angefangen hat, fällt mir sehr schwer. Ich bin heute 41 Jahre alt und wenn ich zurückblicke, damals schon in der Kneipe meines Vaters wurden Platten aufgelegt. Dann wieder Kassetten, dann ganz zum Schluss CDs. Und alle Liedtexte, die mich begeistert, fasziniert haben, habe ich auf ein Blatt Papier geschrieben, später daraus Albums gemacht. Also ich hatte, das waren so meine ersten Gedichtbände. Liedtexte habe ich abgeschrieben und Sammlungen davon gemacht. Irgendwann habe ich bei mir, also zu Hause, im Regal von meinem Vater den Gedichtband von Nazım Hikmet entdeckt. Zum 12. Geburtstag habe ich Gedichtbände von Hermann Hesse und Rilke bekommen. Und es war ein Treffen ganz bedingungslos, ohne Erwartungen. Und dieses Treffen hat dann neue Wege gepflastert, mich immer wieder mitgenommen Und es hat dann gar nicht mehr aufgehört.
Hm? Also mir persönlich ging es ehrlich gesagt ähnlich. Also mein Zugang zur Lyrik ist auch über die Musik gekommen. Jetzt aber nicht über das klassische Songwriting, sondern dann eher über den Rap. Ich habe mit, was war das, 13, 14 Jahren begonnen zu rappen und dementsprechend dort dann meinen Zugang gefunden. Also ich kann dir sehr gut nachfühlen, wie die Musik und aus der Faszination für Musik dann eben auch diese Begeisterung für nur die Worte in diesem Sinne geworden ist. Dein letzter, also dein aktueller Gedichtband aus Glut geschnitzt, erschien im Jahr 2017 in deinem Verlag. Ich habe den kürzlich wieder gelesen und auch heute noch einmal reingeblickt und ich empfinde den als unglaublich persönlich. Wie ist das für dich, wenn du schreibst, wenn du Gedichte schreibst? Müssen die immer persönlich sein oder gäbe es auch einen Dinscher, der Gedichte schreibt, die nicht persönlich sind?
Ich glaube, bei mir müssen die persönlich sein. Das hängt natürlich vom Talent ab. Auch in der Lyrikszene gibt es sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die andere Ressourcen, andere Mittel einsetzen in ihrer Schreibphase. Und ich glaube, für mich ist es die Basis, also das eigene unterzubringen, aufzurollen. Und natürlich wird auch sehr vieles erfunden. Also was ist persönlich? Also ich stelle mir immer die Frage, lieber Nick, was ist überhaupt persönlich? Also was ich in meinem Leben bis heute erlebt habe, beobachtet, betrachtet habe, haben auch Millionen von anderen Menschen empfunden, gesehen, beobachtet. Es wäre jetzt wirklich komisch zu formulieren, nein, ich war der Einzige. Nein, es waren Millionen, die das Gleiche empfunden haben. Und vielleicht auch so formulieren konnten oder wollten. Deshalb, ja, meine Texte sind persönlich, die werden auch persönlich bleiben. Dazu kommen dann noch natürlich die Träume, die Halluzinationen, die Ängste, die Einbildungen, die Vorurteile. Also das Gedicht ist auch eine lebende Anatomie, also mit allen Emotionen. Ich habe mir nicht diesen Weg gepflastert, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Das hat natürlich Vorteile und auch Nachteile. Ich bin auch gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ob ich auf dieser Schiene weiterlaufen werde oder später auch mal andere Methoden einbringe, experimentieren werde. Das kann ich heute nicht so klar sagen. Ich werde mich auch überraschen lassen. Aber die Produktion bis Gegenwart ist so, wie du es formuliert hast. Ich muss es auch unterstreichen, dass ich vieles, die mich sonst kaputt gemacht hätten, das ist eine ganz grobe Formulierung, die mich sonst kaputt gemacht hätten, mit diesem Schreiben, mit dieser Auseinandersetzung geheilt habe. Oft frage ich mich natürlich auch, ist es wirklich Kunst, die du da treibst, machst, machen möchtest, oder nur eine Klage? Und den Unterschied, also jetzt oder Pro und Kontras jetzt nochmal hier auf den Tisch bringen, analysieren, das wird mir oder dir auch nicht weiterhelfen. Es ist so, wie es ist. Wie hat die große Elke Erb das formuliert? Das Gedicht ist, was es macht. Wenn ich das jetzt falsch zitiert habe, dann entschuldige ich mich, aber bei mir ist es jetzt so hängen geblieben.
Wie gehst du vor, also was ich in deiner Lyrik immer wieder finde, von außen natürlich, von der Außenperspektive, ist, dass sie sehr stark auch von Brüchen und Kontrasten lebt und dann auch die Gedichte selbst zum Teil sehr unterschiedlich sind. Also mein liebstes Gedicht aus deinem letzten Band ist Der Koffer, in dem es um deine Mutter geht. Und eigentlich ist das ja sehr, in sehr klarer Sprache eine Aufzählung. Und dann hast du Gedichte, die sehr viel stärker noch mit, sagen wir, Überhöhungen so arbeiten und das Ganze noch ausschmücken. Wie gehst du an ein Thema ran, wenn du weißt, ich möchte ein Gedicht zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Person schreiben? Wie findest du dann den Zugang dazu dann?
Ich fange mal mit dem Gedicht Der Koffer an. Ich saß hier unten mit meiner Mutter am Tisch. Sie war wieder aus irgendeinem Grund sehr aufgewühlt. Also heute ist sie seit über 55 Jahren hier in Deutschland, gehört zu der ersten Gastarbeitergeneration. Und dann habe ich gemerkt, dass sie einen großen Roman in 5 Minuten erzählt hat. Also wie sie hier nach Deutschland gekommen ist und die Ankunft hier in diesem Land, die erste Wohnung, die ersten Möbel und wie sie oder wie lange sie auf ihr erstes Kind gewartet hat, wie viele Operationen sie durchmachen musste. Das alles hat sie in 5 Minuten erzählt. Dann danach, also saß ich da und der Film lief weiter. Bin dann in mein Arbeitszimmer gelaufen, habe das alles notiert und so ist das Gedicht entstanden. Natürlich nicht, das war die Rohfassung. Nachher überlegt man sich nochmal, also wie man das Ganze mathematisch lösen kann, also die Form des Textes. Dann hatte ich immer so die Angst, dass die Unschuld verloren geht. Also die Unschuld der ersten Version, wie ich das beim ersten Mal empfunden habe. Und da bin ich immer sehr skeptisch. Wenn es beim Übertragen Probleme gibt, dann lasse ich es wieder los. Also dann wird daran nicht mehr weitergeschrieben. Wenn ich das Gefühl habe, so wie ich das beim ersten Mal gehört, empfunden habe, wenn ich diese Unschuld noch übertragen kann, dann wird daraus nachher ein Gedicht. Ich laufe hier auch mit einem Aufnahmegerät durch die Gegend, mit einem Notizheft, mit einem Bleistift und du weißt nicht, wann das Gedicht bei dir anklopft. Das kann in einer U-Bahn sein, auf der Straße, irgendwo auf einer Brücke, also überall. Und da habe ich keine Hemmungen, auch keine Tabus, sagen wir mal so, keine Tabus. Egal, wo mich das Gedicht findet, da bin ich bereit.
Du hast jetzt diese Unschuld der ersten Fassung angesprochen, was ich ein sehr schönes Bild finde. Heißt das dann auch, dass ein Gedicht für dich einen Moment einfangen sollte?
Es gibt tausende Formulierungen, es gibt tausende Beispiele, wie es zu dieser Berührung kommt oder zu dieser Schreibphase. Ich finde diesen ersten Moment immer sehr wichtig. Also nachher kommt dann wieder Mathematik dazu, Physik und dann die Formel, die Regeln der Sprache. Und vieles kann dabei auch verloren gehen. Die ganze Essenz, der Geruch oder der Gestank, alles, also vieles, was dazugehört. Und meine größte Sorge ist, das darfst du jetzt nicht verlieren. Das muss unbedingt mit in den Text. Ob es jetzt die Geräusche sind, die Stimmen, der Klang, die Farben, alles gehört dazu. Es ist mir auch tatsächlich passiert, dass ich vieles so experimentiert habe, also was Schreiben angeht. Also ich habe Texte geschrieben, die ich sprachlich auf sehr einem hohen Niveau fand, also wo ich auch auf die Schulter gehauen habe. Dinja, das hast du jetzt großartig gemacht. Das ist jetzt ein großes Kunstwerk. Aber so nach 2-3 Wochen kamen die wieder in die blaue Tonne, weil die einfach nicht zu mir gehörten. Ich versuche nur die Texte zu veröffentlichen, die mir gehören, die meine Texte sind, die irgendwie einen Punkt, eine Mischung mit meinem Empfinden, mit meiner Sprache gefunden haben. Alles andere verliert nachher, wie soll ich es jetzt formulieren, die gehen mir dann einfach fremd, die gehören mir nicht. Ich versuche einfach das zu finden, was mir gehört. Das ist egoistisch, ich weiß, man sollte schon von einem Künstler mehr erwarten, das weiß ich auch. Ich nehme mir auch das Recht zu sagen, liebe Leserinnen, liebe Leser, das ist das, was ich euch anbieten kann.
Ich sehe hier jetzt eigentlich zwei Dinge oder zwei Aspekte, die ich sehr spannend finde. Das eine ist, was du angesprochen hast, dass dieses Gesamtding, dieses Gefühl, dieser Moment, wie auch immer man es dann nennt, und da hast du dann gesagt, dass dann eben die Sprache als Mathematik, als Physik eigentlich zum Tragen kommt. Könnte man sagen, dass für dich die Sprache halt nur eine Annäherungsform ist an diesen Moment, an dieses Empfinden und das halt das nächstbeste Mittel ist, um das Ganze einzufangen und zu bewahren?
Also ich hatte lebenlang Probleme mit der Sprache. Warum, wieso? Wenn ich jetzt zurückdenke, so als 5-, 6-Jähriger, dann kam meine Mutter und sagte, Dinger, ich muss zum Arzt, kannst du mitkommen? Kannst du den Dolmetscher, den Übersetzer machen? Da gehst du einfach mit. Dann kommt die Tante, die Oma, der Onkel. Dann möchte dein Vater mit dir mal zum Rechtsanwalt. Jeder braucht dann einen kleinen Dinger, der übersetzen soll. Also bei mir war es so und bei vielen Gastarbeiterkindern auch. Das habe ich irgendwann habe ich es gehasst. Und heute sehe ich immer noch, dass die Sprache für uns alle, das hängt jetzt nicht nur von der Grammatik ab, das hat nicht nur mit Rechtschreibformen, mit Grammatik zu tun, aber die Sprache macht uns allen immer noch sehr viele Probleme. Ich überlege seit Jahren, wie man das Problem aus dem Leben schaffen kann. Sprache ist nicht nur das Wort, das Gesagte zu verstehen oder zu übertragen. Nein, Sprache hat auch ganz andere Ebenen. Und ich frage mich immer, wann beginnen wir alle die gleiche Sprache zu sprechen? Das ist natürlich auch eine Utopie, wie das Gedicht, auch ein Traum. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, versuche alles, was ich in all den Jahren bei mir gesammelt hat, in meinem Repertoire, was die Sprache angeht, sei es jetzt Türkisch oder Deutsch oder ja, eine Mischung daraus zu machen. Wenn du vielleicht gemerkt hast, in den Texten sind auch Bilder, die überhaupt gar nicht deutsch sind. Die sind mit deutschen Worten formuliert, aber diese Bilder, die sind nicht deutsch. Und diese Bilder sind bewusst untergebracht. Also auch mal die Leserinnen, die Leser ein bisschen versuchen zu verwirren und zu zeigen, Bilder und Sprache kann manchmal nicht das Gleiche sein, aber man kann es eben versuchen. Man kann damit experimentieren. Und da empfinde ich immer wieder Freude.
Ja, ich hatte vorhin ja noch gesagt, dass es eigentlich zwei Punkte sind, die mir jetzt bei deiner letzten Äußerung aufgefallen sind. Und der zweite ist ja das, was du gesagt hast, dass du dann Gedichte hattest, die sprachlich sehr schön waren oder sehr ausgeklügelt und die dann verworfen hast, weil es eben nicht zwingend zu dir passt. Und es gibt ja diese Tendenz, also das merke ich auch, ich persönlich bin auch einer, momentan beobachte ich in der zeitgenössischen Lyrik so zwei Schienen. Das eine sind diese persönlichen Gedichte oder diese Gedichte, die mit der Sprache, die sehr poetisch sind, die meistens nicht so viele Worte haben, die kurz sind. Und das andere sind dann die Gedichte, die, sagen wir mal, verkopft sind, die extrem durchdacht und stilisiert sind und so. Und mit denen, das merke ich bei mir, mit denen tue ich mich schwer manchmal. Wie siehst du das? Also empfindest du auch, dass es so diese Teilung gibt in der zeitgenössischen deutschsprachigen Lyrik? Oder dass das eher einfach zwei verschiedene Ausdrucksformen vom Gleichen sind?
Es gibt nicht nur zwei, es gibt tausende Arten. Ich sehe das Ganze als ein Universum und jede Art, jedes Ziel hat das Recht zu existieren. Das eine und auch das andere. Hier ist die Kreativität der Leserinnen gefragt. Die müssen auf die Suche gehen und das finden, was sie anspricht, womit sie sich auseinandersetzen wollen. Da herrscht die totale Demokratie, so sehe ich das. Und alles darf angeboten werden, also auch mein Umfeld. Keiner hat bis jetzt von mir gehört, dass ich ein Gedicht sehr schlecht finde oder für unnützlich halte. Das gibt es nicht. Jeder tut das, was er tun kann. Ich hoffe, die sind auch alle mit ihren Werken einverstanden, zufrieden oder einfach unzufrieden, aber geben nicht auf, denn Unzufriedenheit ist ja auch ein Motor für uns, ein Getriebe, was uns weiterbringt. Also zufrieden sein, man ist nie zufrieden. Also wenn du mich heute fragst, ich hätte 3/4 von den Texten, die im Glutbuch drin sind, heute nochmal überarbeitet oder ganz anders veröffentlicht. Aber zurück auf deine Frage, alles soll existieren. Jeder macht das, was er für sich für richtig hält, was er am besten kann oder wo er Wurzeln geschlagen hat. Das entwickelt sich ja in sehr jungen Jahren. Ich finde es großartig, dass das Angebot sehr groß ist. Jeder hat seine eigenen Abnehmer. So soll es auch in Zukunft, so hoffe ich das, bleiben. Also ich weiß, was ich schaffe, was ich machen kann und was nicht. Ich weiß, was ich in meiner Vergangenheit erzählen wollte oder auch in Zukunft erzählen möchte. Dafür habe ich mein Repertoire, dafür habe ich meine Worte. Und mit der Zeit werden auch andere Worte dazu kommen, andere Bilder. Bei allen anderen Kolleginnen, Kollegen ist es genauso. Wenn ich heute in meine Bibliothek reinschaue, also die ganzen Gedichtbände, tausende von Lyrikerinnen, Lyrikern finde ich da. Die sind alle so unterschiedlich. Welche soll ich dir jetzt nennen? Uliane Wolf, Elke Erb, Ron Winkler, Nazım Hikmet, Metin Altuğ, Gülten Akın, Konstantin Kafavis, also Julia Date, Anke Glasmacher. Es ist so eine schöne Mischung, lieber Nick. Ich wäre sehr traurig, wenn einer von diesen Stimmen in meinem Regal, auch in meinem Leben, fehlen würde. Deshalb, also was da jetzt draußen passiert, in Schreibschulen, in Akademien, in Kunsthochschulen, das interessiert mich weniger, weil ich suche hier auch oft in Gedichten nach einem Dichter, nach einer Dichterin. Also mit der Form, ob ich mich jetzt damit sehr eng, sehr intensiv befasse, wenn ich ja sage, wäre es ehrlich gesagt auch gelogen.
Wenn du das jetzt so sagst, also was ich mich frage, ich stimme dir zu. Es gibt sehr viele Zugänge zur Lyrik und sehr viele Facetten und die haben auf jeden Fall alle eine Daseinsberechtigung. Was ich mir natürlich in meiner Rolle dann die Frage stellt, wie kann man denn Lyrik bewerten oder wie kann man Lyrik besprechen? Würdest du dann eigentlich sagen, Lyrik kann man höchstens besprechen, man kann hervorheben, was die Vorzüge oder die Spezialitäten dieses einen Lyrikers, dieser einen Lyrikerin sind, aber man kann es eigentlich nicht beurteilen, weil schlussendlich man nur sagen kann, ich rein subjektiv, das hat etwas in mir ausgelöst oder das hat nichts in mir ausgelöst.
Also beurteilen, das mache ich nicht. Das soll bitteschön der Leser oder die Leserin machen. Ich kann nur sagen, was ich empfunden habe, ob mich ein Text bewegt hat oder nicht. Aber das muss auch nicht bedeuten, dass der Text schlecht ist. Das hat auch oft mit meinen Aufnahmekapazitäten was zu tun, denke ich. Und nicht jeder Leser, jede Leserin muss jeden Text verstehen, verinnerlichen. Das gibt es nicht. Das andere, also es gibt Sprachwissenschaftler, Dozentinnen, Dozenten, die natürlich ganz anders angehen und den Text auseinandernehmen. Aber das müssen wir mit denen besprechen. Wie gesagt, bei mir ist es immer so, ich kann nur sagen, ob da jetzt zu einem Kontakt gekommen ist oder nicht. Auch beim Verlegen habe ich das Gefühl. Mich fragt man, warum ich diesen Gedichtband veröffentlicht habe. Es hat oft sehr viele Gründe, aber auch da, wie beim Schreiben, der erste Kontakt mit dem Text finde ich immer sehr wichtig. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe in Vergangenheit auch sehr viele Manuskripte abgelehnt, die ich heute sehr gut finde und für die ich auch wünsche, dass sie irgendwann mal einen Verlag finden. Oder umgekehrt, das ist auch möglich. Und das ist mir auch ein paar Mal passiert.
Woher kommt dann die Ablehnung? Oder also wenn du sagst, dass du die Manuskripte heute gut findest und machen würdest, ist das dann einfach schlussendlich auch ein Gefühl, ein Bauchgefühl, auf das du dich verlassen musst, wenn du ein Manuskript vorgelegt bekommst? Ja, mache ich, nein, mache ich nicht.
Genau so ist es, lieber Nick. Das hört sich, ich weiß, sehr unprofessionell an. Aber was wir so Bauchgefühl nennen, genauso, wenn du dich mit einem fremden Menschen triffst, entweder spürst du sofort die Nähe oder du stehst vor einer Mauer, vor einer Wand. Und genauso ist es auch beim Lesen der Manuskripte. Einige lehnen dich ab. Also es ist nicht immer, dass der Verleger das Manuskript ablehnt, sondern das Manuskript kann auch den Verleger ablehnen. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich mir unsicher bin. Dann schicke ich das Manuskript weiter an Kolleginnen, an Kollegen, zum Beispiel an Wolfgang, und hole mir andere Meinungen ein, was die denken, was sie empfunden haben. Jeder liest den Text anders. Dann kommt es zu einem Gespräch, zu einer Kommunikation, und die sehen dann natürlich auch viele andere Sachen, die ich nicht sehen konnte. Oder was mich begeistert, kann bei denen total untergehen, also kein Echo finden. Das kann auch passieren. Aber dafür gibt es keine Regel, keine Formel, Nick. Das gibt es nicht. Das wird es auch in Zukunft nicht geben. Du hast ja bestimmt dieses Jahr noch, Anfang des Jahres, gab es so einen Artikel, also diese künstliche Intelligenz, also soll entscheiden, welche Manuskripte zu besseren schaffen werden und welche nicht. Wenn es eine Regel, eine Formel gäbe, dann wäre auch dieser Weg, glaube ich, sehr praktisch. Aber nein, das wird es nicht geben. Und dabei wird nur noch, also denke ich, Schrott produziert. Ich gehe nach meinem Bauchgefühl, und auch wenn ich weiß, die Entscheidung war falsch, wenn ich das Manuskript abgelehnt habe, macht mich das schon ein bisschen traurig. Und wenn ich es ins Programm genommen habe, aber nachher total anders denke, dann denke ich, okay, Dinger, also es hat dir damals gefallen, du hast es veröffentlicht, heute denkst du anders, aber es ist passiert, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Das ist immer hin und her, lieber Nick. Ich weiß jetzt nicht, wie es in großen Verlagen ist. Die haben ja Lektoren, Lektorinnen. Die machen ihre Gespräche, die haben ihre Sitzungen. Was bei mir Sitzung bedeutet, ist hier genau das, wie jetzt in diesem Moment. Ich sitze vor meinem Laptop und versuche zu denken. Und in welche Richtung mich dieses Denken führt, das weiß ich vorher nicht. Aber das ist auch das Schöne, wenn man so einen unabhängigen Verlag hat. Eigentlich kannst du nichts falsch machen. Also ich glaube, Taktik ist das bessere Wort hier. Du beobachtest ja, was die Zeit mit sich bringt, was auf der Straße abläuft. Und dann machst du auch Vergleiche. Ich suche auch oft in Manuskripten, in Gedichten, das, was die Zeit mir nahe bringt oder auftischt oder erzählen, erklären möchte. Weil das Gedicht ist ja auch eine Zeitzeuge. Also man kann da jetzt nicht was total anderes produzieren. Man kann es schon. Ich habe da diese Erwartung, dass der Text mir auch ein Bruch der Straße, ein Abbild der Zeit zeigt. Diese Erwartung habe ich.
Ich empfinde das nicht als unprofessionell, wenn man sagt, man entscheidet nach Bauchgefühl. Im Gegenteil, ich glaube, man kann Lyrik gar nicht anders bewerten, weil das war vielleicht auch das, was ich vorher ein wenig unklar formuliert habe, aber das ist auch für mich so schwierig, wenn etwas dann zu verkopft wird, weil schlussendlich ich immer auch so an Lyrik herangehe, dass es etwas in mir auslösen muss, also dass ich dieser Raum bin, in dem dann irgendetwas passieren muss und das schlussendlich dann die Lyrik ist, die mich bewegt und die ich schön finde. Jetzt haben wir ja schon zumindest ein wenig über deinen Verlag gesprochen. Zuallererst einmal, woher kommt der Name deines Verlages?
Ha, der Name Edith. Das war Jahr 2011. Wir erwarten das zweite Kind. Also 2008 habe ich ja ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Und ich habe mir immer eine zweite Tochter gewünscht. Also meine Frage war immer, was willst du mit einem Sohn unternehmen? Ich hasse Fußball, ich hasse sportliche Aktivitäten, aber so mit einer Tochter, mit einem Mädchen, kannst du ganz nette Sachen machen. Ballett oder malen, zeichnen, auch bunte Klamotten kaufen für das Kind. Also das darf alles schon ein bisschen übertrieben sein. Und mit einem Sohn, das fand ich ein bisschen problematisch. Als das Kind im Mutterbauch im sechsten Monat war, habe ich das Kind getauft. Ich habe dem Kind den Namen Elif gegeben. Elif bedeutet im Arabischen der Anfang und auch ist auch die erste Buchstabe, Elif. Ich finde den Klang sehr schön. Und dann habe ich 2 Monate lang das Kind im Mutterbauch Elif genannt. Elif hin und her, auch mein Töchterchen. Und kurz vor der Geburt sagte der Arzt im Krankenhaus, Herr Gützeter, herzlichen Glückwunsch. Kaufen Sie schon mal einen kleinen Ball oder Sportschuhe. Denn ich hatte auch schon mal davor mit ihm darüber gesprochen. Also ich mache mich ja immer gerne zum Affen, lieber Nick. Und dieses Gespräch war dann auch ganz in den Anfängen mit dem Arzt. Und er hat geschmunzelt. Also die Schadenfreude in seinen Augen war unbeschreiblich. Also er blinzte mit den Augen. Danach habe ich mich ins Auto gesetzt. Also meine Frau war natürlich dabei. Zuerst konnte ich kein Wort sagen. Sie fang dann an zu lachen. Dann blieb mir auch nichts anderes übrig, als mitzulachen. Das war auch die Phase, wo ich mit Ümit, also mit heute ist er immer noch als Grafiker im Verlag tätig, Ümit Kusuruk. Da waren wir schon am Überlegen, wie wir den Verlag nennen können. Ich hatte da tausende Vorschläge und Ümit sagte immer, Dinger, also es sollte schon auch ein bisschen deutsch klingen. Ne? Ich hatte da die verrücktesten Ideen, habe ja auch die Utopie, man kann einen Laden nennen, wie man will. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dazu komme ich später, lieber Nick. Aber an dem Abend habe ich Ümit angerufen und habe gesagt, Ümit, weißt du, wir werden jetzt einen Sohn bekommen. Ich bin jetzt monatelang mit diesem Namen Elif durch die Gegend gelaufen. Den will ich jetzt nicht einfach aus meiner Liste streichen. Weißt du was? Der Verlag soll Elif heißen. Er hat aufgelegt. Am nächsten Tag hat er mir geschrieben, dass ich so langsam durchdrehe. Und am dritten Tag hat er mir das Logo geschickt vom Elif Verlag. Also was du heute immer noch auf den Büchern siehst. Heute, nach fast 10 Jahren, habe ich oft das Gefühl, dass Ümit recht hatte. Viele fragen mich heute noch, was der Verlag veröffentlicht. Ob wir nur türkische oder arabische Bücher veröffentlichen. Oder ob dieser Verlag nur in Deutschland existiert oder aus dem Ausland importiert wurde. Also solche Fragen, die mich manchmal sehr ärgern. Also manchmal hat man die Geduld und auch die Lust, das Ganze so zu erzählen. Aber manchmal kommen auch Fragen, die mich umhauen. Also so weltfremd, als ob es in diesem Land seit 50, 60 Jahren keine Türken, keine Araber leben würden. Als ob das alles so wildfremd wäre. Das macht mich manchmal müde. Aber wenn du mich fragst, wie ich heute den Verlag nennen würde, ich hätte wieder und wieder Elif gesagt.
Ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte.
Da siehst du ja. Egal, was ich mir gewünscht habe, es passiert immer das Gegenteil. Aber ganz zum Schluss wird es immer gut. Das ist komisch, aber schön. Ja.
Ich würde gerne jetzt noch auf einen Schwerpunkt deines Verlags, oder einen kleinen Schwerpunkt, keine Ahnung, wie du das nennen willst, vielleicht würdest du auch nicht sagen, dass das ein Schwerpunkt ist, aber es haben sich jetzt doch die Veröffentlichungen aus isländischer Hand gehäuft. Und die isländische Lyrik, die ist ja eigentlich ansonsten international, sage ich jetzt mal, nicht so gut vertreten. Also es ist durchaus außergewöhnlich, Isländer irgendwo vorzufinden. Wie kam es dazu, zu diesen drei Autoren, und mittlerweile sind es, glaube ich, vier Bücher, wenn mich nicht alles täuscht?
Also davor gab es ja Übersetzungen aus dem Türkischen. Vieles wurde von Özlem Özgül Dündar übersetzt. Und 2015 oder 2016, egal, da habe ich den großartigen, meinem Freund Wolfgang Schiffer kennengelernt. Ich hatte eine Lesung in Köln, der hat diese Lesung besucht, und danach haben wir uns auf der Leipziger Buchmesse nochmal getroffen, und unser drittes Treffen war wieder auf der Leipziger Buchmesse. Er kam mit drei Manuskripten an, also alle drei aus dem Isländischen. Also meine erste Wahl war nicht Ragnar Helge Olafsson, sondern ein anderer Dichter. Und als wir dann Verlag angeschrieben haben, hat man uns gesagt, dass die Rechte von einem deutschen Verlag gekauft wurden. Komisch, also das Buch ist bis heute immer noch nicht erschienen. Und meine zweite Wahl war Ragnar Helge Olafsson, das Manuskript denen zum Trost, die sich in ihrer Gegenwart nicht finden können. Heute sage ich ja immer noch, also die isländische Lyrik, ob mich das wirklich so interessiert hat, ich weiß es nicht. Was mich am meisten bewegt hat, ich wollte mit Wolfgang Schiffer zusammenarbeiten. Die isländische Lyrik war dafür der einfachste Weg. Du kannst Wolfgang Schiffer einschließen und die ganze isländische Bibliothek auf den Tisch stellen. Ohne zu stöhnen wird er dir alles übersetzen wollen. So verliebt ist er in die isländische Literatur, isländische Lyrik. Das war ja nur ein Versuch mit Ragnar Helge Olafsson. Und mittlerweile ist die dritte Auflage erschienen. Hat sich über, bald sind es also fast 2000 Exemplare für einen Gedichtband, Übersetzung und für einen kleinen Verlag wie Elif, ist es schon was ganz Schönes, ganz Großartiges. Und nach diesem Erfolg habe ich dem Wolfgang gesagt, Wolfgang, mach weiter mit dieser Reihe und mach einfach, was du willst. Schick mir einfach die Verträge, ich unterschreibe, natürlich. Heute ist es immer noch so, bevor er mir einen Vertrag schickt, also er kennt sich mit der den Verlagen in Island, mit Agenturen sehr gut aus. Er hat auch sehr enge Kontakte zu denen. Und bevor er einen Vertrag losschießt, schickt er mir Leseproben. Aber er weiß ganz genau, dass er entscheiden darf und kann. Und das tut er bis heute immer noch. Jetzt im Februar kommt der fünfte Band, also von Linda der zweite Band aus dem Isländischen, und ich freue mich darauf. Ich freue mich immer wieder, egal ob es jetzt Texte aus dem Isländischen sind, die Übersetzungen, mit Wolfgang an einem Tisch zu sitzen und über Texte zu reden. Das hat mich in den letzten 5 Jahren so bereichert. Ich kann mich nicht genug bedanken. Doch, eine sehr schöne Zeit. Und auch in Zukunft, er hat schon wahnsinnige Ideen. Das habe ich ja auch letztens auf der Frankfurter Buchmesse erlebt, wo wir auch mal uns zum ersten Mal gesehen haben, lieber Nick, unser erstes Treffen. Ich habe ihn 5 Minuten alleine gelassen, Da kam ich schon wieder mit einer Idee, mit einem Buch in der Hand. Dinjo, hier, ich habe eine junge Autorin aus Island entdeckt. Schau dir das mal an. Und so geht es. Also das kann auch manchmal sehr einfach sein. Und ich liebe es, wenn sich alles so einfach entwickelt. Ich liebe es auch, wenn andere Autorinnen, Autoren, also vieles oder nicht viel, okay, einiges im Programm ist ja auch entstanden durch das Weiterleiten der Autorinnen oder der Autoren, die schon im Elif Verlag veröffentlicht haben. Mit denen zusammenkommen, den Verlag nur als ein Haus zu sehen, wo Bücher veröffentlicht werden, das finde ich total langweilig. Nein, ein Austausch, eine Werkstatt. Also ich glaube, Werkstatt ist die richtige Benennung dafür. Es wird zusammen gefeilt, es wird zusammen poliert, es wird zusammen entgratet. So sehe ich das Ganze. Ja, zurück auf isländische Übersetzungen oder Übersetzungen aus dem Isländischen. Ragnar, Linda, Sigurdur. Jetzt kommt der zweite Band von Linda und dann die junge Autorin Frida Eisberg. Vor ein paar Wochen habe ich wieder eine Leseprobe bekommen von Wolfgang Schiffer, ein Dichter aus Island, auch sehr schöne Texte. Und da habe ich ihm auch gesagt, klär das bitte mit dem Verlag in Island und schick mir den Vertrag. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, dann hätte ich ihm auch gesagt, hier meine Unterschrift, unterschreibe alles. Ich will nachher nur das fertige Buch. Es ist so, weil er besitzt die Kompetenz, die Stärke und erkennt sich in diesem Fach viel besser aus als ich. Da sollte man die Leute auch in Ruhe lassen. Also ich versuche ihn, den Wolfgang, in Ruhe zu lassen. Aber das mache ich auch mit den anderen Autoren. Auch mit Özlem zum Beispiel, als sie die türkische Reihe für Elif übersetzt hat. Sie hatte die Initiative. Also ich habe nachher nur noch dafür gesorgt, dass es ordentlich verpackt, gedruckt wurde und ja, ein bisschen Marketing. Aber alles andere entscheiden die Übersetzer, Autoren, Autorinnen, Herausgeber, Herausgeberinnen. Wenn die Spaß daran haben, hat alles andere wirklich keinen Sinn.
Aber dann empfindest du deinen Verlag auch viel eher als, was du vorhin kurz angesprochen hast, als eigentlich ein Ensemble, das dann, also du suchst dir eigentlich die Menschen aus und lässt die dann machen. Könnte man das so sagen?
Naja, das hört sich ein bisschen komisch an, ne? nein. Also Kontrolle muss man so oder so haben. Also was heißt Kontrolle? Also Kontrolle ist wieder ein blödes Wort. Nein, Austausch. Und wie gehen wir jetzt den Weg gemeinsam? Und wie schöpfen wir aus dieser kleinen Idee ein schönes Werk, ein schönes Buch? Also ich höre mir alles an und vieles ist dann für mich auch okay. Es ist sehr, sehr selten, wo ich sage, Leute, also das ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Also das machen wir jetzt nicht so. Nein, das passiert sehr, sehr selten. Und wenn es wirklich dazu kommt, dann wird nicht geskypt, dann werden auch keine E-Mails geschrieben, dann bitte ich diese Kollegin oder diesen Kollegen, sich mit mir zu einem Abendessen zu treffen. Und egal, wo er oder sie dann lebt, entweder treffen wir uns hier unten im Büro, im Elif-Büro oder irgendwo in einer Stadt, also sei es Dresden, Leipzig, Frankfurt, München, irgendwo kreuzen sich unsere Wege immer wieder. Dann kommen wir zusammen, essen zusammen, trinken und reden darüber. Und bis jetzt haben wir immer eine Lösung gefunden.
Also das war natürlich auch etwas überspitzt formuliert von mir vorhin. Wie gehst du dann vor, um eine Auswahl zu treffen? Also du hast jetzt diese deutschen Autorinnen und Autoren, du hast die Übersetzungen. Wie findest du dann ein Gleichgewicht in deinem Programm für all diese Aspekte, die sich ja dann schlussendlich da zusammenfinden?
Ich versuche verschiedene, unterschiedliche Sprachen hier in diesem Haus zu sammeln. Denn ich will ja auch keine Armee gründen. Ich will auch nicht, dass die Texte das gleiche Uniform tragen. Nein, die sollen unterschiedlich sein. Das ist wieder das Bauchgefühl. Du merkst sehr schnell, lieber Nick, wie ehrlich eine Dichterin oder ein Dichter ist. Und das ist wie Klamotten tragen. Wenn du Menschen siehst, die können mit ganz alten, altmodischen, zerfransten Klamotten auf der Straße laufen, aber die können diese Klamotten so schön tragen, dass du dann einfach begeistert bist. Es gibt dann auch die andere Sorte. Die laufen mit Gucci, mit, was weiß ich, mit diesen Weltmarken auf der Straße und das sieht nur dämlich aus. So ist es auch mit Dichterinnen und Dichtern und mit ihren Texten. Du siehst sofort, ob die Dichterin, der Dichter, wie er oder sie die Texte trägt. Das hilft mir natürlich, eine Entscheidung zu treffen. Alles andere, natürlich hat das auch ganz andere Prozesse, aber wenn ich damit jetzt anfange, also ich finde diese Prozesse sehr, sehr langweilig. Ich möchte dich nicht langweilen und auch die Zuhörer nicht. Also das können wir sehr schnell übergehen. Aber das Beispiel hier mit den Klamotten, das finde ich sehr wichtig. Man kann es authentisch nennen. Also ist die Dichterin, der Dichter authentisch? Viele halten das Wort auch für blöd, aber für mich hat es einen entscheidenden Punkt.
Ja, lieber Dinscher, ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen an dich. Ich werde mich jetzt aber beschränken auf zwei. Und die erste dieser zwei ist noch, was ich vorhin vergessen habe, dich zu fragen, als es um deine Lyrik ging. Du hast ja dort auch angesprochen, dass du manchmal auch Türkisch auf Deutsch schreibst in diesem Sinne. Ich kenne das selbst, weil ich ja Dialektsprecher bin, wie alle, die in der Schweiz wohnen und Deutsch sprechen. Also bei mir selbst beim Schreiben merke ich das auch. Das ist natürlich nicht das gleiche wie bei dir mit zwei sehr unterschiedlichen Sprachen. Bei mir sind es ja nur Dialekt und Hochsprache. Aber auch ich merke das, dass ich mich manchmal entscheide und gewisse Gedichte dann beispielsweise auf Berndeutsch schreibe und andere dann wiederum in Hochsprache. Und wie ist das bei dir? War das immer klar, dass die Gedichte deutsch sein sollen? Oder du hast ja auch im Glutband Einsprengsel aus dem Türkischen oder hast du auch auf Türkisch geschrieben? Oder wie kommt es bei dir zur Sprache oder zur Sprachwahl in diesem Sinne?
Auf Türkisch in den Anfängen habe ich versucht. Nee, habe mich dann aber sehr schnell wieder dagegen entschieden. Es gibt einen kleinen Zyklus in dem Glutband, ich glaube vier oder fünf Seiten. Diese Bilder konnte ich, oder sagen wir mal so, ich habe es auf Türkisch geschrieben, wollte es aber später übersetzen. Das ging nicht. Alles, was ich versucht habe, das klappte irgendwie nicht. Der Klang stimmte nicht, die Bilder stimmten nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dieses Gedicht kommt jetzt so, also wie du es geschrieben hast in deiner Muttersprache oder Muttersprache. Ja, jetzt kommt natürlich die nächste Frage, ist Türkisch deine Muttersprache? Das weiß ich auch nicht, Nick. Ich hatte es auf Türkisch geschrieben und so habe ich es nachher auch in den Band reingetan, weil es unmöglich war, diesen Text zu übersetzen. Wie, wenn man jetzt die Anfänger nicht berücksichtigt, auf Deutsch geschrieben.
Aber also dann ist für dich eigentlich klar normalerweise, dass wenn du ein Gedicht verfasst, dann schreibst du normalerweise auf Deutsch.
Ich schreibe auch auf Türkisch einiges. Also letztens zum Beispiel einen Artikel über Aslı Erdoğan für eine türkische Zeitung und auch Theaterstücke. Es gibt ja auch eine türkische Community hier in Deutschland, also auch in der Kunstszene. Die wollen mehr in türkischer Sprache produzieren. Mit denen arbeite ich auch zusammen, sehr gerne. Also die Sprache ist jetzt nicht total im Keller. Nein, die ist auch immer noch aktuell bei mir. Aber jetzt für meine Lyrik ist es also nicht relevant.
Dann möchte ich dich zum Schluss noch bitten, liebe Dinscher, uns noch einen Buchtipp mitzugeben. Das kann ein aktuelles Buch sein, das kann ein älteres Buch sein, eines, das du gerade liest, eines, das dich dein ganzes Leben begleitet hat. Einzige Bedingung aus einem unabhängigen Verlag und auf Deutsch, wenn möglich. Aber das kann natürlich aus deinem Hause sein, aus einem anderen Verlag, wie du magst.
Also Bücher vielleicht nicht, Aber zwei große Autoren möchte ich zuerst nennen. Der erste Autor, den ich auch als Papa sehe, der immer bei mir ist, der auch lange Zeit mein Wegweiser war, ist Walt Whitman. Unbedingt lesen, also seine Lyrik. Also er hat Anfang des 19. Jahrhunderts schon alles geschrieben, worüber wir heute noch diskutieren. Also Minderheiten, Homosexualität, diese Gendersache, alles. Ohne Tabus, ohne Mauern, ohne Wände und mit einer ganz klaren Sprache und sehr, sehr überzeugend. Der zweite Autor ist Aras Ören. Dieser große Dichter lebt heute noch in Berlin. Also die letzte Sammlung ist im Verbrecher Verlag erschienen. Die Berliner Trilogie gehört auch dieses Jahr zu den Lyrikempfehlungen 2020. Du weißt, Elif war dieses Jahr auch dabei mit Dientran, herausgegeben von Ron Winkler. Also Aras Ören möchte ich auch unbedingt empfehlen. In seiner Lyrik ist auch die ganze Geschichte, also die letzten 60 Jahre, festgeschraubt. Und wenn wir heute über unsere Gegenwart diskutieren, kann man die Texte von Aras Ören immer noch als Wegweiser, als Lexikon, als Enzyklopädie, als Vorlage nehmen. Du weißt selber, gute Gedichte oder starke Gedichte, die werden nie alt. Die haben auch nach Jahrzehnten, Jahrhunderten immer noch was zu sagen. Und deshalb unbedingt diese zwei Dichter in die Liste setzen und eine Dichterin, Uliana Wolf. Ihre Bände erscheinen im Cookbooks, also auch eine Lyrikerin, deren Gedichtbände ich immer wieder aufschlage, mich begeistern lasse. Sie sagen mir sehr viel, sie geben mir Trost. Die Klarheit, die Schönheit ihrer Sprache finde ich immer überwältigend. Und ganz kurz, natürlich alles vom Elif Verlag.